Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.
Herzlich willkommen, Drittliga-Fans. Ihr habt rechtzeitig eingeschaltet zur neuen Episode Audiobeweis powered by Sport1. Das hier ist Folge Nummer 53 schon. Und mit dabei, wie immer, ich gehe kurz die Anwesenheitsliste durch. Der sechsfache Thomas Wagner. Dann einer, der ein Magazin über sein Häuschen in Rodenkirchen rausbringen könnte und es würde den Namen haben Höhner Wohnen.
Tschö, schönen Tag noch.
Ja, dann der Mann im Recherchekeller, Yannick Barkic, und mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, liebe Leute, an diesem Mittwoch, dem, was haben wir, 20. Januar. Das muss man jetzt ja immer dazu sagen, weil wir so viele Nachholspiele haben. Also gefühlt ist gerade jeden Tag ein Drittligaspiel. Man kommt fast gar nicht mehr mit und wir sind relativ schnell unaktuell.
Ja, in Duisburg haben sie heute noch Hoffnung. Also wer es heute Abend noch hört, da haben die Leute noch Hoffnung in Duisburg. Und wer es morgen dann noch hört, dann ist Duisburg wahrscheinlich schon wieder im Tal der Tränen.
Wieso so pessimistisch?
Weil ich mir den MSV angeschaut habe am Sonntag und ich muss sagen, okay, sie haben gewonnen. Aber die ganz, ganz große Schwäche des MSV hat sich auch mal wieder gezeigt. Diese Mannschaft, und ich glaube, das wird die am Ende auch das Genick brechen, ist einfach nicht fit.
Wir sind auf einmal schon mittendrin. Wir können aber auch gerne die Fahrt beibehalten. Aber für alle, die sich nicht so sehr mit dem MSV Duisburg auseinandersetzen, wir sind heute am Tag des großen Abstiegskrachers. MSV Duisburg gegen 1. FC Magdeburg. Beide Clubs eigentlich ja mit höheren Ambitionen, beide aber mit nur 18 Punkten in 18 Spielen. Beide eben zuletzt mit einem Sieg und deswegen mit Hoffnung für heute Abend. Duisburg aber wiederum mit großen Verletzungssorgen. Vincent Vermey fällt aus. Und jetzt machen wir einfach da weiter, wo Yannick gerade aufgehört hat. Wie seht ihr das Duell heute Abend? Wenn man jetzt auf beide Teams vielleicht auch guckt, nicht nur auf Duisburg.
Ja, ich mach mal weiter, weil das war schon sehr eklatant am Sonntag. Ne? Also klar, man hat geführt, man hat etliche Chancen liegen gelassen. Also allein wie Stoppelkamp alleine aufs Tor läuft und da die Dinger verballert, das ist echt schon abenteuerlich. Und dann, was halt ganz erschreckend ist, auch für den Rest der Saison, diese Mannschaft ist einfach nicht fit und lässt sich ab der 60., 70. Minute hinten einschnüren. Und ja, das geht normalerweise, kann das nicht gut gehen.
Aber ist das immer nur Fitness oder ist das nicht auch so ein Ding, du führst 1-0, du weißt, du brauchst diesen Sieg und dann fängst du plötzlich an, werden die Beine dir auch schwer von der Birne her, du kriegst das nicht mehr strukturiert weggespielt. Also ganz ehrlich, wenn jemand am 18. Spieltag mit zwei Trainern und einer dreiwöchigen Unterbrechung immer noch nicht einigermaßen konditionell auf Liganiveau angekommen ist, dann frage ich mich, was haben die da gemacht? Man kann natürlich sagen, durch Krankheiten und Corona sind wahrscheinlich alle auf einem unterschiedlichen Fitnessstand. Aber das wäre ja, wenn das stimmt, ich habe das Spiel nicht gesehen am Sonntag, das wäre ja das größte Alarmsignal, was es gibt. Und das kann ich mir insofern nicht vorstellen, weil im letzten Jahr wirkte die Mannschaft ja eigentlich schon über lange Zeit fit. Also da hat ja Lieberknecht auch eine Vorbereitung gemacht. Also gibt es heute echt noch eine Mannschaft, die nicht richtig fit ist? Also das ist ja ein wahnsinniges Alarmsignal.
Und das, was du sagst, diese fehlende mentale Fitness, wenn man so will, in so einer Situation, das ist ja immer auch, zumindest auch ein Faktor. Genau wie du es gerade gesagt hast, dann diese Angst vor dem Gewinnen, dann wird der Sieg greifbar, du führst, plötzlich hast du was zu verlieren. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch mit dazukommt. Und heute gegen Magdeburg, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen von Magdeburg, aber dann habe ich eine rechte Seite gesehen, die mir, glaube ich, Spaß macht in der Liga, mit Dodo Ernst und meinem Freund Granatowski. Das ist echt, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das perspektivisch gut funktioniert. Bin ja eher ein Fan von offensiv ausgerichteten Außenverteidigern. Und dann so im Wechselspiel mit Granatowski, das ist die neue Power-Seite von Magdeburg.
Vor allem Dominik Ernst kommt ja dann zurück in das Stadion, wo er sich so ganz schlimm verletzt hat. Ne? Der hatte ja auch in der letzten Saison gegen Engin war es, glaube ich, das Spiel. Dieses Foul, was hat er denn jetzt eigentlich nochmal gehabt? War es ein
Achillessehnenriss?
Wadenbeinbruch war es, ne? Ja.
Da hat der Engin 5 Spiele Sperre für bekommen, der wirklich komplett fahrlässig dahingegangen ist. Das finde ich eigentlich zu wenig, weil ein Wadenbeinbruch, also so dämlich und brutal dahin zu springen, das fand ich, das ist ein relativ unvergessliches Foul.
Markus, da bin ich bei dir, aber da erinnere ich dich an deine Worte letzte Woche. da haben wir Zirkzee als zumindest fahrlässig eingestuft und den hast du moralisch auf ein Schild gehoben. Da finde ich dann, also bei Zirkzee, da kann bei Hiller auch mehr kaputt gehen. Also das sehe ich dann ein bisschen differenziert.
Nee, aber da vertauschst du jetzt zwei Themen, nämlich das Foul an sich, die Fahrlässigkeit, das Verhalten, da müssen wir drüber reden, wie lange wird hier jemand gesperrt. Den Sportsgeist damit umzugehen, das ist ein ganz anderes Kapitel und dabei bleibe ich, dass der Zirkzee die Gelegenheit nach seiner begangenen Fahrlässigkeit genutzt hat, um sich als großer Sportler zu präsentieren und da hat er bei mir unglaublich viele Punkte gesammelt und das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Geschichten.
Das kann sein, aber wenn der Hiller so getroffen wird, dass sein Nasenbein in der Stirnhöhle drin hängt, dann reden wir auch nicht mehr über das Ding. Also das war eine ganz brutale Aktion, die der sicherlich nicht mit Absicht gemacht hat, was ich übrigens Engin auch nicht unterstellen will. Aber es ist beides total fahrlässig und das eine ist schlimm ausgegangen, das andere ist gut eingegangen. Ich bewerte jetzt nur das Foulspiel.
Bleibe ich bei einer anderen Meinung. Nochmal, du kannst nicht einfach nur eine Sache im Leben bewerten. Erstens finde ich die Engin-Geschichte wesentlich fahrlässiger. Der hat klare Sicht auf seinen Gegenspieler. Der springt richtig brutal und weiter will ich es nicht formulieren, rein. Während der Zirkzee, alle haben sofort gesagt, das war keine Absicht. Ja, wie kommt das denn, dass es alle so klar sagen? Weil der hatte gar nicht richtig Sicht, der kommt mit Tempo da rein. Das war auch viel Pech. Trotzdem ist es fahrlässig, das ist das Foul. Was die Sportlichkeit von Zirkzee in dieser Situation. Er hat nur diese eine kleine Situation, wo er möglichst viel wieder gut machen kann. Das hat er geschafft. Dazu habe ich bei sport1.de einen Kommentar geschrieben und der ist auch ziemlich gut angekommen, weil viele das auch so sehen. Das eine ist das Foul, das andere ist, wie gehe ich dann damit um?
Bitte lass uns nochmal zurückkommen auf das Spiel heute Abend, auf die Aktualität. Ich habe es gesagt, Duisburg und Magdeburg, beide sicherlich Mannschaften, die den Abstieg überhaupt nicht einplanen und das auch überhaupt nicht verkraften würden. Und bei beiden ist der Trainer ja, also es ist natürlich üblich in so einer Situation, dass man über einen Trainer diskutiert, in Duisburg ja sowieso seit Beginn der Verpflichtung, auch bei Magdeburg, gibt es welche, die sagen, vielleicht müssen wir doch nochmal wechseln. Bei welchem Verein seht ihr die Wahrscheinlichkeit höher, wo vielleicht dann doch nochmal auf dem Trainerposten was gemacht wird? Lethieri oder Hossmann?
Also eindeutig bei Magdeburg, weil sie diese Karte noch nicht gespielt haben, während der MSV ja schon mal gewechselt hat. Und du musst ja sagen, also ich habe den Trainerwechsel nicht verstanden in Duisburg, das habe ich ja hier schon oft genug gesagt, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Lethieri jetzt komplett hat abreißen lassen. Er gewinnt ab und zu zwischendurch mal ein Spiel, also von einem großen Effekt kann man nicht sprechen, aber es ist ja auch nicht so, dass es komplett in die Hose gegangen ist. Und bei Magdeburg hat Hossmann sie letztes Jahr gerettet. Ich glaube, man schätzt die Mannschaft auch falsch ein. Jannik hat ja letztes Jahr noch vom großen Aufstiegsanwärter Magdeburg gesprochen. Nein, das meine ich jetzt ohne Ironie, Jannik, das war ja so. So richtig bewegt sich ja Magdeburg auch nicht. Da kommt mal ein Lebenszeichen, dann verlieren sie wieder ein Spiel. Und so diese totale Idee oder das, wo ich jetzt sage, Mensch, Magdeburg ist in jedem Spiel an einem Punkt oder an einem Sieg dran, das sehe ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, sie müssen den Trainer raustun, um Gottes Willen. Aber wenn nochmal gewechselt wird, würde ich sagen, eher in Magdeburg.
Aber vielleicht hilft da wirklich das Personal weiter, wie sie jetzt nachgerüstet haben. Das könnte ja auch mal ein Schlüssel sein, dass es nicht über den Trainer geht, sondern dass du wirklich zwei Leute dazu geholt hast. Auch Sané funktioniert direkt. Das kann ja auch mal ein Schlüssel sein.
Ja, da muss ich ja direkt meine Fehleinschätzung zugeben. Letzte Woche, ich habe ja gesagt, Sané, von dem halte ich gar nichts. 6 Tage später hat er schon 2 Tore geschossen und Magdeburg, da träumen sie schon wieder vom Klassenerhalt. Also da muss ich ehrlicherweise gestehen, da habe ich mich vertan.
Das ehrt dich?
Ja, auch das Tor, wie er es macht gegen Haching, also super herausgespielt über die rechte Seite. Auch das macht mir große Sorgen für den MSV Duisburg für heute Abend. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass beide Trainer alles andere als fest im Sattel sitzen und auch der MSV Duisburg eventuell nochmal über einen Trainerwechsel nachdenken muss, weil eben, und das hast du eben gesagt, Veggie, beide keine Konstanz haben. Du weißt halt nie, was passiert. Also Magdeburg hat jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Haching und man denkt ja eigentlich, okay, die Form nehmen sie jetzt mit nach Duisburg und schlagen einen angenockten MSV, also konditionell angenockt. Aber ich kann mir dann kann es natürlich wieder passieren, wie in unserer dritten Liga, dass der MSV Duisburg 3-0 gewinnt. Und dann stehst du wieder da mit Hossmann und sagst, ey, da geht's nicht weiter.
Also wenn du dir die zwei, ich habe mir gestern Abend mal die Tabelle nochmal angeguckt, das ist ja, es ist wirklich Wahnsinn. Du musst ja sagen, wir sagen jedes Jahr, es ist so spannend wie nie, aber das ist ja eigentlich gefühlt gerade so, dass mehr als die Hälfte jetzt schon um die Klasse bangen muss und noch nicht mal wegen einem Negativlauf, weil das ja so eng zusammen ist. Es lässt ja auch keine Mannschaft total abreißen und es wehren sich ja auch alle so ein Stück weit, ne? Also Zwickau hat jetzt schon gefühlt so viele Endspiele gehabt und Unterhaching, wenn du so ein Spiel verlierst wie letzte Woche gegen Ferl, da musst du ja normalerweise sagen, das kann dir ja wirklich eine ganze Saison kosten, wenn du in 5 Minuten ein 3-1 wegwirfst. Spielen aber dann jetzt gestern 0-0 gegen Türkgücü, die so richtig gut in Form waren. Also ich find's unfassbar spannend und eine Prognose, wer da abgeht, ist, glaube ich, so schwer wie noch nie.
Bleiben wir mal gerade beim Blick auf die Tabelle. Das habe ich nämlich gerade eben nochmal drauf geguckt. Ein Sieger heute Abend in diesem Duell verlässt nicht nur den Abstiegsplatz, sondern zieht dann tatsächlich, gefühlt hatte ich das Gefühl, die sind ein bisschen besser auf Kurs, den FCK runter auf einen Abstiegsplatz.
Ja, das ist total trügerisch, diese ungerade Tabelle. Ich habe das vor einer Woche mal zu meiner Frau gesagt, das ist so ein bisschen wie Hochwasser, ne? Also man sieht erst, wenn das Wasser weg ist, wie groß der Schaden wirklich ist, also wenn die Tabelle wieder begradigt ist.
Also ganz ehrlich, da muss ich wirklich sagen, im Hause Barkic stimmt die Harmonie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit irgendeiner Frau, die mir ein bisschen näher stand in meinem Leben, irgendwann mal über eine Drittligatabelle gesprochen habe. Aber Respekt, muss ich ehrlich sagen.
Aber so langsam zieht sich die Tabelle ja gerade und das ist dann sicherlich auch für alle Beteiligten im Abstiegskampf ein bisschen übersichtlicher. Zwickau hat noch den, ich weiß nicht, ist es ein Vorteil, dass du noch ein paar Spiele in der Hinterhand hast oder ist es dann eher wieder ein Nachteil, weil es den Druck erhöht? Schwierig.
Klarer Nachteil. Du hast mehr Spiele, du hast mehr Druck und du bist versucht, fiktiv klar zu rechnen, wir haben noch 2 Spiele, da holen wir 3 oder 4 Punkte. Wenn du die aber nicht holst, dann wird das Ganze noch schlimmer. Also ich finde, das ist für Zwickau ein klarer Nachteil.
Aber dann lass uns doch bitte jetzt Duisburg-Magdeburg abschließen, weil in 12 Stunden ist die Ausgangslage vielleicht schon wieder ganz anders. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Dann verlieren wir lieber noch ein Wort zu gestern Abend, zu Zwickau, wo wir jetzt eben gerade da schon waren. 1-1 in Ferl. Ich finde, das ist ein Ergebnis, womit man als Zwickau eigentlich zufrieden sein kann, wenn man guckt, wo Ferl steht. Aber im Abstiegskampf wiederum ist es dann natürlich vielleicht zu wenig. Oder wie seht ihr das?
Naja, ein Ferl Punkt holen ist in dieser Liga, in dieser Saison, das haben wir, glaube ich, alle gelernt, ist das schon nicht so verkehrt. Das ist eine richtig gute Truppe. Und ich hoffe einfach, dass es Joe ein bisschen mehr Ruhe gibt, weil das finde ich schon krass. Er macht einen guten Job da seit langer Zeit, steht nicht so grauenvoll da und wird immer hinterfragt. Und ich hoffe, dass ihm so ein Punkt dann jetzt zumindest auch ein bisschen Sicherheit gibt. Klar, ein Sieg ist immer besser als Befreiungsschlag, auch als Argument für einen Trainer. Aber zur Stabilisierung, glaube ich, ist das kein verkehrter Schritt.
Ich bin auch bei Markus ein Punkt in Ferl. Das ist aller Ehren wert, vor allem wie das Spiel dann gelaufen ist, wenn du nach 2 Minuten 0-1 hinten liegst und eigentlich nach einer halben Stunde auch 0-3 hättest hinten liegen können, dann ist ein Punkt beim SC Ferl auch wirklich sehr gut für den FSV Zwickau und sollte ein wenig Ruhe bringen für das nächste Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen die spielen am Wochenende. Aber ja, Enox ist weiterhin lose im Sattel, aber er braucht dringend Punkte.
Zwickau in Haching am Samstag.
Da wollte ich jetzt meine bunte Geschichte hier loswerden für diesen Podcast. Und zwar war ich ja am Samstag in Ferl mit dem Kollegen Stefan Fuckert. Und ihr wisst ja, es ist ja immer von Vorteil, früh im Stadion zu sein. Ich bin ja ein Freund davon. Und dann auch mal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und es war folgende Situation. Stefan Fuckert hat sich gerade präpariert auf seinem Kommentatorenplatz, hat sich dann seine wärmenden Socken angezogen. Und parallel zu uns auf der Tribüne hat sich der Betreuer den Platz präpariert, die Sitze nochmal sauber gemacht. Und der Kollege Fuckert hat geschwärmt von seinen wärmenden Socken. Und dann hat der Kollege Betreuer gesagt, ja, wir in Ferl, wir haben da was ganz Besonderes, und zwar das Ferler Heimatwasser. Das ist ein, ein Kräuterlikör, 42%.
Boah, das ist was.
Und er meinte, da gab es eine Dosierungsanleitung dazu für den V. Ein kleines Ding vor dem Essen, ein kleines Ding nach dem Essen, und dann muss auch gut sein, meinte der Kollege. Geil. Das würde dann reichen für die Wärme. Also man merkt, Thema Alkohol und Fußballvereine in der dritten Liga, die Geschichte geht weiter.
Aber sehr sympathisch.
Total.
Ferler Heimatwasser.
42% hat schon ganz schön Kavum.
Die Sammlung füllt sich. Was haben wir schon? Wir haben den Dorfclub-Wein aus Asbach.
Was heißt wir haben? Ich habe.
Ja. Ach, den hast du noch, okay.
Nee, der steht noch da. Den habe ich doch zu Weihnachten nochmal präsentiert, mit meiner neuesten Errungenschaft, dem Victoria Köln Pinot Grigio.
Und dann hatten wir den Meppener Brand. Also Neues aus der Kategorie hochprozentige Torchancen, kann man sagen.
Können uns ja irgendwann mal zum Ende der Saison alles mitbringen und saufen uns mal durch die dritte Liga.
Becky hat sich soeben in Ferl einteilen lassen. Aber du hast ja meine Fußwärmer seit dem Wochenende. Ja,
vielen lieben Dank.
Also falls ihr, liebe HörerInnen, bei eurem Verein auch schon irgendwelche Spirituose entdeckt habt, wo das Vereinslogo drauf ist, dann lasst uns das mal wissen. Am besten bei Instagram, schickt uns mal eine Nachricht. Am besten schickt ihr uns die Flasche auch gleich zu. Und dann machen wir wirklich vielleicht ein schönes Fest zum Ende der Saison. Ich möchte gerne auf einen anderen Club zu sprechen kommen. Auf den KFC Uerdingen. Erste wichtige Frage, ist Heinz Mörschel noch da oder ist er schon in Dresden?
Ja, ich...
Was sagen die News-Ticker?
Ich glaube, Markus kann mal beginnen. Ich check mal parallel die Dynamo-Seite.
Also dann machen wir es genereller. Großes Problem in Uerdingen. Wer beerbt Mikhail Ponomarev? Am Saisonende ist ja Schluss. Bis zum 1. März muss ja aber die Lizenz für die neue Saison beantragt werden. Und das wäre ganz gut, wenn man dann schon wüsste, wer den ganzen Bums bezahlt. Investoren wachsen jetzt nicht auf Bäumen. Das ist jetzt nicht total einfach. Aber wie seht ihr denn die Chancen? Oder seht ihr schwarz um KFC Uerdingen? Oder wird das noch was?
Ich werde am Sonntag da sein. Ich finde es schade, aber ich sehe mehr als schwarz, weil ich mir jetzt gerade im Moment nicht vorstellen kann, bei aller Euphorie, auch für wahnsinnige Ideen, welche Attraktivität tatsächlich diese Lizenz haben soll. Man kann ja über Ponomarev sagen, was man will, aber er hat das Ding ja alleine gewuppt, das ist sicher auch das Problem, aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Was hat denn dieser Verein außer einer Drittliga-Lizenz und noch eine einigermaßen funktionierende Jugendabteilung? Kein Stadion, kein Trainingsgelände. Und ich weiß, ihr seid alle so, also man kann sicherlich sagen, das ist schon unter den Voraussetzungen echt beachtenswert, was die Mannschaft spielt. Aber das ist jetzt auch keine Mannschaft, die mich mit den Namen oder mit einem Jugendstil oder mit einem Spielstil so von der Couch runterreißt, wo ich sage, boah, ist das geil. Ich bin Fan von da, wie die spielen. Ich möchte diese Lizenz haben. Also ich finde, das sieht nicht gut aus mit den Perspektiven.
Es gibt nur einen Schlüssel bei diesem Verein. Ich gebe dir völlig recht. So der Kader, das macht jetzt alles keinen besonderen Spaß und die Art Fußball zu spielen. Sie haben gut reagiert auf die Situation, genau. Haben einen Rückstand weggestellt. Also das war alles okay. Ich finde, was reizen kann und muss, das ist letztlich die Tradition, dass dieser Verein schon auch wenn er als Werksclub nach oben gekommen ist, schon ein Stück Fußballgeschichte mitbringt, das eine Kostbarkeit hat durch das Wunder von der Grotenburg, durch Zeiten in der Bundesliga in der Grotenburg mit Vögeln wie, Veggie, du weißt es, Chapuisat, Bittengel, wie hießen die alle, Markus Wedau,
Rudi Bommer,
Dirk Bremser, Stefan Raslak. Ja,
Rudi Bommer.
Wolfgang Kappschäfer. Solange die nicht wieder eine Heimat haben, nämlich die Grotenburg, kehrt das nicht zurück. Da Identität bröckelt schneller dahin als die Grotenburg. Und ich finde, das muss der Kernpunkt sein von der Vision in Uerdingen, auch für einen Investor, der dann weiß, okay, dann fangen wir nochmal bei Null an. Wenn wir in der nächsten Saison wieder in der Grotenburg spielen können, dann können wir uns was Neues aufbauen. Und solange das nicht in Sicht ist, warum sollte ich dann da einsteigen? Also dann ist es ja total
uninteressant. Aber Tobi, da muss man natürlich auch mal an die Stadt Krefeld appellieren. Ich weiß nicht, wie viel Porzellan da zerschlagen wurde, auch von Ponomarevs Seite, aber da kann ich seinen Frust schon auch verstehen. Und wenn du siehst, das ist ja in Krefeld nicht das einzige Thema, wenn du siehst, wie die Eishockey-Pinguine da jedes Jahr vor der Saison hindarben und du denkst, boah, kriegen die überhaupt eine Lizenz? Die haben jetzt, glaube ich, nach 8 oder 9 Spielen noch nicht einen einzigen Punkt. Also die Sportstadt Krefeld stirbt ja auch ein bisschen und das verstehe ich nicht ganz, weil, wie ihr sicherlich wisst, 60er Jahre, die Seidenstadt, da sind selbst die Leute aus Köln und Düsseldorf morgens zum Einkaufen gefahren, Samstagmorgen. Und die ganze Stadt ist ja wirtschaftlich abgehangen. Und wenn jetzt die Sportvereine auch noch untergehen, also ich verstehe es nicht ganz klar. Du kannst schlecht Sportvereine unterstützen, wenn du vielleicht sagst, wir haben Probleme bei Kitas, Schulen, Altenheime, was auch immer. Aber das macht ja auch was mit dem Image einer Stadt.
Aber dieser Spruch von Ponomarev, was haben wir schon? Nur eine Drittliga-Lizenz. Ich finde, diese Drittliga-Lizenz, die hat doch so viel Wert. Es gibt doch so viele reiche Menschen, Investoren auf der ganzen Welt, die einfach nur Bock haben auf Fußball. Und wenn du schon eine Drittliga-Lizenz hast, das ist ja mehr als Leipzig damals hatte beispielsweise. Du kannst darauf ja richtig was aufbauen. Natürlich musst du viel Geld in die Hand nehmen, aber die Leute, die Bock haben auf Fußball und die Investoren, die wissen ja, dass das richtig teuer wird. Und die könnten doch mit so einer Drittliga-Lizenz schon mal richtig viel anfangen.
Aber Yannick, da muss man natürlich sagen, der Unterschied ist, Leipzig wurde strategisch ausgewählt als weißer Fleck auf einer Landkarte von einem ausländischen Brausehersteller. Hier würdest du in den Westen der Republik gehen, wo du eh 15 oder 20 Profiklubs hast. Da hast du auch nicht dieses Alleinstellungsmerkmal. Und ob Uerdingen so eine Begeisterung auslösen könnte, wie das Leipzig in dieser praktisch fußballweißen Landkarte gemacht hat, das wage ich schon auch zu bezweifeln. Und ich muss dir das nicht sagen, dass sicherlich viele Firmen im Moment gerade das Geld auch nicht so locker sitzen haben.
Trotzdem hat Yannick recht, irgendwo sitzt das Geld. Also das ist schon vorhanden und du hast natürlich
ja, in
recht.
Rodenkirchen.
Ja, sehr witzig. Standortfrage Leipzig, ohne Frage, ist natürlich was Wahres dran. Ich glaube trotzdem, dass der Yannick recht hat. Eine Drittliga-Lizenz für einen Investor ist eine Chance. Und dann greife ich wieder zum Traditionsverein. Du mit Uerdingen kannst du ein ganzes Paket an Fußballgeschichte mitnehmen und darauf aufbauen. Und die Grundlage ist, wie Tobi es sagt, glaube ich wirklich, ein Standort, eine Stadt, die sich doch mehr zu diesem Verein bekennt. Ich hatte auf meiner Karte fürs Wochenende stehen, von der Stadt im Stich gelassen, weil das hat sich ja über Jahre hingezogen, diese Nummer, dass sie nach Duisburg und Düsseldorf mussten und kein Fortschritt stattgefunden hat. Und ich glaube, das könnte doch ein Schlüssel sein, dass sich jetzt irgendeine Bewegung aus der Stadt Krefeld heraus.
Die Vereinsmitglieder haben auf jeden Fall gestern den Weg freigemacht für einen neuen, unbekannten Investor. Also die haben sich dafür ausgesprochen, dass ein neuer kommen soll. Das stand ja auch noch im Raum, wie die das so sehen. Also seit gestern Abend gab es da so eine Abstimmung. Das heißt, ein neuer Investor ist willkommen.
Aber wenn ich doch jetzt in die Richtung fahre und mich als Investor entscheiden muss für einen Verein, dann nehme ich im Zweifel doch aber lieber den MSV Duisburg, die ja eigentlich auch einen suchen, oder?
Ja, die fahren ja ein bisschen anderes System. Die setzen ja sehr auf regionale Sponsoren und möchten diese Philosophie ja auch beibehalten, solange es geht.
Und Uerdingen hat doch zuletzt Kontakt mit einem armenischen Investor gehabt, oder nicht?
So stand es in der Presse, ja.
Ja, aber dann ist es natürlich auch nicht unbedingt förderlich, wenn Herr Ponomarev bei Pressekonferenzen abgibt, wie zuletzt, und wer will das zahlen? Niemand, und den Verein schlecht macht und den Spruch mit der Drittliga-Lizenz. Also vielleicht ist das ein letzter sinnvoller Akt, den er vollbringen kann, dass er das Produkt nicht so schlecht redet. Denn dass er mit der Uerdinger Fußballtradition dann offensichtlich, wenn er sowas sagt, wenig zu tun hat, das hört man ja daran.
Um mal wieder den Schwung zum Sportlichen zu schaffen, also Mörschel wurde von Dresden jetzt noch nicht bestätigt. Die Bild schreibt schon, dass er da ist, aber die Pressemitteilung von Dynamo steht noch aus. Ich finde es spannend, wie Stefan Krämer und die Mannschaft mit der ganzen Situation umgehen, weil die nehmen das ja relativ locker mit Humor. Also wenn ich da diesen Spruch lese von Stefan Krämer in Bezug auf den Trainingsplatz: Wenn ein Bauer seine Kühe auf den Platz stellen würde, auf dem wir trainieren müssen, würde er Ärger mit der Tierschutzorganisation bekommen. Also, ich finde das schon sehr beeindruckend, dass das an denen so abperlt, die ganze Geschichte. Weil man muss auch sagen, das Spiel gegen Mannheim war jetzt auch nicht so verkehrt, hätte man auch gewinnen können.
Ja, aber ich glaube, es ist ein Stück weit auch Galgenhumor, ne?
Aber ich glaube, das schafft Krämer schon. Das hat er überall geschafft, so einen Chorgeist in der Mannschaft hinzukriegen. Ich meine, du hast ja als Trainer dann zwei Möglichkeiten, ne? Entweder du lässt alles laufen, die Mannschaft zerbröselt, oder du sagst, Jungs, passt auf. Gerade im Moment ist es so, ihr müsst euch gut präsentieren, auch für alle anderen Vereine. Lasst das durchziehen, lasst uns einen guten Charakter in die Mannschaft haben, das färbt auf euch alle ab. Und am Ende der Saison wird die Mannschaft ja sowieso nicht mehr so bestehen kann. Und er schafft das, glaube ich, wirklich auf eine beeindruckende Art und Weise in die Richtung zu drehen.
Keine Mannschaft hat so wenig Tore geschossen wie Uerdingen. 16 Tore in 19 Spielen und damit sind die Zehnter.
Das habe ich ja eben gesagt, Tobi. Attraktiv ist das nicht.
Nee.
Und den Mörschel hat der Krämer von seiner Idee total begeistert.
Ich glaube, für die Liga ist es halt total wichtig, dass sie zumindest nicht vorzeitig abmelden und dass die Spiele annulliert werden, weil dann wird alles nochmal durcheinander gewürfelt.
Ja, irgendwie ist Uerdingen so ein bisschen der Gast auf der WG-Party, den keiner eingeladen hat, den keiner so richtig kennt, der kein Zuhause hat, der aber trotzdem da ist, aber jetzt auch nicht viel zur Party beiträgt. Die sind einfach da.
Der aber nachher bei der Gastgeberin schläft, oder was?
Also ich würde mir auch wünschen, dass das gut ausgeht und dass sie auf jeden Fall auch in der dritten Liga bleiben. Ich mag auch Krämer sehr gerne. Ich finde, das ist irgendwie ein cooler Typ.
Ja, ist auch immer sehr angenehm in den Interviews, muss man schon sagen.
Er ist in der Tat ein total angenehmer Zeitgenosse. Wie ihr wisst, habe ich gestern mit ihm gesprochen und wollte mit ihm hier für unseren Podcast auch ein kleines Interview machen. Gestern war er irgendwie gestresst und hat gesagt, nein, das geht auf keinen Fall, obwohl das ja relativ zackig geht. Das passt gar nicht zu zu ihm.
Ja klar, weil Dynamo seinen besten Torjäger weggekauft hat.
Ja, ich habe mich schon gefragt, weil wir sprechen ja gerade über ihn. Er ist echt ein mega angenehmer Zeitgenosse. Aber da habe ich mich schon gefragt, hey, so was spielen sich da für Themen gerade im Hintergrund ab? Aber wenn bei einem Verein gerade die Hütte brennt, dann wohl beim KFC. Mich interessiert aber
auf
noch,
auf der anderen Seite, Greggy, kann ich, ja.
Nein, du warst ja gerade schon wieder unter Dampf. Was sind denn bei dir die Gesprächsthemen mit Frauen, wenn du nicht über die dritte Liga sprichst? Ich habe mit allen Frauen in meinem Leben immer nur über Fußball geredet.
Och, da gibt's verschiedene Themen. Also
wenn ihr ihn jetzt sehen würdet, er hing so ein bisschen an seinem Schreibtisch, er hört das Thema, er richtet seinen Oberkörper auf, sein Gesicht bekommt ein Lächeln gezeichnet, er blüht auf in dieser Sekunde.
Lassen wir es dabei bewenden.
Ja. Und lassen wir es doch bei Uerdingen bewenden. Nächstes Spiel für Uerdingen ist am Sonntag in Ingolstadt.
Zu Hause gegen Ingolstadt.
Ja. Markus und ich sind nämlich da. Markus, du auch, ne, oder?
Nee. Ach so, ich bin beim Doppelpass am Sonntag.
Du bist wirklich beim Doppelpass?
Ja, warum denn nicht?
Boah, könntest du da mal den Begriff Audiobeweis fallen lassen? Wir brauchen einen Audiobeweis in der ersten Liga.
Sag mal, Beweis kann ich fallen lassen.
Puh, das ist aber anspruchsvoll.
Sollen wir noch mal kurz, weil wir eben schon einmal den Verein angerissen haben, über den SFC Kaiserslautern sprechen? Oder sollen wir jetzt mal über was Positives reden?
Da können wir ja danach nochmal über 60 sprechen, das ist ja positiv.
Ich meine, Kaiserslautern, es ist auch so eine never-ending Story, ne? Und wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Zuletzt zweimal unentschieden, aber insgesamt nur ein Sieg in den letzten 7 Spielen. Die treten total auf der Stelle und kommen unten nicht raus. Dabei ist Jean Zimmer ja jetzt zurück, hat gegen Ferl auch fast durchgespielt. Bleibt das beim FCK bis Saisonende so ein Zitterding?
Also, ich war ja am Wochenende in Ferl und ich muss sagen, das ist so eine biedere Spielweise, die der FCK an den Tag legt. Das ist komplett entschleunigt, was der FCK spielt. Man kann eigentlich fast sagen, der FCK befindet sich in so einer Art Sabbatjahr, weil alles langsam ist. Spielaufbau, die Umschaltmomente, also alles ist wirklich total träge und überhaupt nicht auf Tempo ausgelegt. Und seit dem Wochenende ist auch klar, dass der FCK wirklich bis zum letzten Spieltag zittern muss um diesen Ligaverbleib. Und das ist einfach traurig.
Du hast natürlich auch das Pech gepachtet, ne? Das ist ja so eine Szene mit Symbolik. Du gehst in Führung und dann hast du die Gelegenheit, das mit einem Elfmeter auch mal auf den Weg zu bringen und dich mit einem Dreier da unten zu befreien. Und auch das geht wieder schief. Und das hat natürlich auch Symbolcharakter.
Bei John Zimmer muss man schon sagen, der hat natürlich keine Luft für 90 Minuten gehabt. Der hatte auch so einen leichten Bauchansatz, glaube ich. So sah es aus. Also durchtrainiert war er nicht. Aber das Tor, wie er das vorlegt, das hat dann schon gezeigt, was er für eine Klasse hat, weil er hatte die totale Ruhe am Ball, hat gewartet, bis der, ich glaube, Hercher war es, in den Raum gestartet ist und hat dann den Ball gespielt. Ich glaube, jeder andere junge Spieler wäre total nervös geworden und hätte den Ball irgendwie aufs Tor gebracht, aber er hatte die Ruhe, legt den Ball in den Raum zu Hercher, der legt zurück zu Poirier, der macht ihn dann rein. Da hat man dann schon die Klasse von Zimmer gesehen. Deswegen kann das schon ein Hoffnungsträger sein. Das hat auch Olli Kirch in der Halbzeitpause bei uns gesagt, dass das so eine Art Kolasinac-Transfer ist für den FCK. Wobei, was das heißt, wissen wir auch erst am Ende der Saison.
Naja, aber ganz ehrlich, ich schwör's, vor 10 Sekunden, ich hatte genau den Typ als Namen im Kopf. Du, Emotional Leader brauchst du, wenn du da unten rauskommen willst. Kolasinac, glaube ich, kann ein Anführer sein und hat das bei diesem 4:0 ja auch schon eindrucksvoll bewiesen. Ich glaube, das sind schon Burschen, die dich mitnehmen können.
Ja, vor allen Dingen muss ja auch irgendeiner mal so ein bisschen diese komplette Negativspirale, die in den Köpfen ist, durchbrechen. Ne? Du bist schlecht in die Saison gestartet, dann fängst du vor jedem Wochenende an zu rechnen. Ja, wenn wir jetzt da gewinnen und dann hast du mal eins gewonnen, wenn wir jetzt ein zweites Spiel nachlegen, es ist ja gar nicht so weit bis oben. Markus Merk hat mir nach dem 10. Spieltag gesagt, auf dem Betzenberg, die Mannschaft hat überhaupt noch nicht verstanden, wie schwer das sein wird, von unten wegzukommen. Und er hat leider recht. Das ist ja auch genau das Problem, du verlierst ja relativ wenig Spiele, sie sind ja auch nicht in jedem Spiel die schlechtere Mannschaft, aber sie gewinnen halt auch keine. Das erinnert mich ganz fatal an den ersten Bundesliga-Abstieg, damals auf dem schlechten Platz am Betzenberg, ich glaube, die hatten 12 Unentschieden, die bringen halt nichts in 3-Punkte-Zeiten und das könnte das Problem sein. Und ob diese Mannschaft dann im Kopf dazu bereit ist, sich noch gegen einen Abstieg aufzulehnen ohne Zuschauer? Das ist die große Frage dann.
Und das ist eben total gefährlich, dieses Nicht-Gewinnen. Ich habe gerade eben mich selber ertappt, als ich das gesagt habe, dass der Sieger von Duisburg-Magdeburg an Kaiserslautern vorbeiziehen kann, habe ich dann irgendwie gefühlt gedacht, die stehen doch ein bisschen höher. Aber die sind ja wieder total abgerutscht und stehen an der Schwelle. Gefühlt hätte ich gedacht, es ist besser.
Was haben die? 3 Siege, 5 Niederlagen und den Rest alles
Ich komme mal hier meiner Aufgabe als Zahlenfee nach. Also 3 Siege. Sabena hat einen Punkteschnitt von 1,18. Das ist relativ mau, ne? Für 17 Spiele jetzt schon. Und jetzt haben sie 11 Unentschieden. Der Drittliga-Rekord bei Remis in einer Saison liegt bei 18. Ich würde jede Wette eingehen, dass sie den pulverisieren werden.
Und Samstag in Dresden. Ich würde sagen, es ist auch nicht automatisch ein Dreier eingeplant.
Nee, die haben ja Mörschel.
Aber das ist sicherlich eher ein Spiel, das dieser Mannschaft entgegenkommt. Dresden muss was machen. Du hast das Gefühl, du bist da nicht unter Druck. Erwartet keiner was. Das ist immer noch ein großes Duell. Dresden gegen Kaiserslautern. Und da dann vielleicht mal beim Freistoß oder einen Standard was machen. Hinten eine Abwehrschlacht gewinnen. Weil sie kriegen ja auch nicht so viele Gegentore. Also das würde ich nicht als aussichtslos sehen.
Heißt 5 Euro auf dem FCK am Wochenende.
Wenn du ein Konto hast, okay, bin ich dabei.
Machen wir mal. Notiere ich mir hier.
Machen wir mal.
Dann möchte ich gerne kurz einen Hörer von uns erwähnen. Ich gucke gerade bei Insta in unseren Messages, wer da geschrieben hat. Aber wer war das jetzt nochmal? Auf jeden Fall möchte da einer, dass wir die Spiele tippen, immer vom kommenden Wochenende. Wer war das denn jetzt nochmal?
Alle Spiele?
Ja, also nicht, dass wir alle Spiele tippen, sondern vielleicht tippt dann einer alle Spiele. Warum finde ich das denn jetzt nicht? Herrje.
Da würde ich sagen, das macht Yannick Barkic, weil der hat ja schon diese super Mannschaft da beim Manager-Community-Spiel
zusammengestellt. Die bröckelt in der Tat, weil ja, zu dem Thema kommen wir ja gleich noch mit 1860 München. Quiring Moll hat sich ja verletzt. Och, ganz, ganz schade. Erstmal gute Besserung an dieser Stelle. Aber er wird natürlich auch unserer Mannschaft fehlen dann in der Rückrunde. Sehr, sehr schade.
Konstantin ist derjenige, der sich das Tippspiel wünscht. Er heißt bei Instagram Konstantin und gleichzeitig aber auch Ben. Also ich denke jetzt, er weiß, dass er gemeint ist. Also wollen wir das am Ende vielleicht machen, dass einer mal kurz durchrattert?
Ja, pass auf, ich mache eine Liste und ich poste es bei Instagram als Foto.
Das ist gut. Geil.
Janniks Tag gerettet.
Ja. Jannik hat einfach immer die besten Ideen. So, jetzt mal was Positives. 1860 München, Top-Offensive der Liga. 4 der letzten 5 Spiele gewonnen und auch nicht gegen irgendwen. Mannheim, Lautern, die Bayern und Ingolstadt geschlagen. Zuletzt dann eben das 1-0 gegen Ingolstadt. Natürlich Torschütze mal wieder der ewige Sascha Mölders. Das ist schon beeindruckend, was die diese Saison liefern, oder?
Zurück zum Alkohol in der dritten Liga. Wein für Moll. Ja, immerhin. Nee, ich habe es gesehen, das tut wirklich weh, glaube ich auch, der arme Moll. Sie haben zumindest eine Kaderbreite, um das auszugleichen. Und ich habe halt, wie jeder, glaube ich, in dieser Liga Spaß an dem ewigen Mölders. Das hätte ich einfach nicht gedacht, dass der nochmal so eine Saison raushaut. Und der hat eben die Ruhe, dann so ein Ding da reinzuhämmern. Und es ist Wahnsinn. Was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, dass er sich dann gegen die Medien wendet. So, ihr habt uns als Abstiegskandidat gehandelt. Ich glaube, so krass war es dann nun auch wieder nicht.
Ja, aber vor allen Dingen, was ja auch da beeindruckend war, dass sie eigentlich in der zweiten Halbzeit, als Ingolstadt ja so ein bisschen mehr das Spiel übernommen hat, dass sie halt auch defensiv ganz ordentlich gestanden haben. Und wir haben ja zwischendurch auch mal so in der Vorrunde gedacht, als sie dann, glaube ich, in 5 Spielen 4 Mal unentschieden gespielt hatten oder sowas, oh, das gibt nichts. Aber defensive Stabilität, vorne in Mölders, kommst zurück, hast dir schon eine Krise in der Saison genommen, das könnte schon so ein Aufstiegsmix sein.
4-0 in den letzten 5 Spielen. Und ich weiß noch, Veggi, wir waren ja in Köln, Viktoria gegen 60, das war ja die erste Krise unter Kölner, genau. Und da haben Kölner. Die sich ja wirklich richtig genau. Gut rausgearbeitet. Und was man nicht vergessen darf, die haben mit Abstand das beste Torverhältnis. Also diese Siege gegen Mannheim und Halle, 5-0 und 6-0, das bringt denen jetzt schon mal einen Extrapunkt für die Saisonschlussphase.
Sehr guter Blick drauf, Jannik.
Und was mich auch noch beeindruckt, also das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber normalerweise haben die ja immer mit Salga und Quiring Moll in der Innenverteidigung gespielt. Aber das ist ja seit 4-5 Wochen gar nicht mehr so. Weil Moll die ganze Zeit auf der 6 spielen muss. Da ist ein Spieler, Sammy Belkahia, der spielt seit 5 Spielen Stamm in der Innenverteidigung und spielt so, als ob der nie irgendwie was anderes gemacht hätte. Der macht seine ersten Spiele gefühlt für 60 und ersetzt auch einen Daniel Wein oder eben einen Salga 1-1. Und das ist auch wieder so eine Handschrift von Michael Köllner, finde ich. Der schmeißt dann einfach wieder irgendeinen relativ unbekannten jungen Spieler rein, der dann direkt funktioniert und das ganze Ding auch wieder mitträgt. Also da sieht man schon den Reifeprozess, den die Mannschaft mitgemacht hat unter Köllner.
Ich wollte nur sagen, das hatte ja damals in Nürnberg auch gemacht mit vielen jungen Spielern. Da sind sie auch aufgestiegen. Nur irgendwann ist das dann zum Erliegen gekommen, weil es reicht dann in der ersten Liga auch nicht einfach, einen jungen Spieler nach dem anderen reinzuwerfen. Das kannst du sicherlich hier in der dritten Liga noch deutlich besser auffangen.
Und ich finde das nur ergänzend, finde alles richtig, was ihr sagt, dass Biancardi, glaube ich, jetzt auch kein verkehrter Transfer war in der Winterpause. Genau, wenn du Ambitionen nach oben hast, gute Mentalität, hat einen Abschluss, kann Mölders bedienen, also wichtige Größe.
Und das Allerwichtigste haben wir noch vergessen. Hasan Ismaik ist schon geimpft.
Wie kommt das?
Habe ich nur bei Instagram gesehen. Ich glaube, der hat sich in Abu Dhabi impfen lassen und ja, dementsprechend ist man da auch schon mal auf der sicheren Seite.
Dachte, er wäre jetzt unter die Krankenpflege gegangen, oder?
Naja, da wird nicht nach Risikogruppe geimpft, sondern nach Kontostand wahrscheinlich.
Ah, okay.
Ja, ist, wenn wir jetzt vielleicht auch mal sowas machen wie eine kleine Hinrundenbilanz, denn ich meine, man merkt das fast gar nicht, dass jetzt die Hinrunde vorbei ist. Dadurch, dass eben der Spielplan so durcheinander gewürfelt ist, ist die Saison gefühlt nur ein so ein großer Block, aber eben jetzt 19 Spiele absolviert für die meisten. Wer ist denn dann da so eure Positivüberraschung? Sind es die 60er?
Also da würde ich gerne an unsere übrigens meistgehörte Folge Rebellenführer kurz erinnern. Da war es der SC Verl. Wir haben uns um die Aufsteiger gekümmert und ich finde wirklich, dass man, wenn man auf die Geschichte der Hinrunde guckt, Saarbrücken ist jetzt so ein bisschen abgerutscht auf 7, schwierige Saisonphase, aber war zwischenzeitlich ein überragender Tabellenführer. Verl haben wir angesprochen, spielen einen super Ball, sind komplett stabil, haben ganz tolle Spiele hingelegt und Türkgücü natürlich mit sehr viel personeller Qualität und jetzt doch einem Investor auf Platz 4, also 3 von 4 Aufsteigern spielen eine Mega-Hinrunde und Lübeck mit einer unglaublichen Schwankung, die man kaum packen kann. Erst hoffnungslos unten drin, dann eine Mega-Serie nach oben und jetzt wieder abgestürzt mit 4 Niederlagen in Folge. Die reißen was aus, aber so, ich sehe die erste Geschichte in den 4 Aufsteigern oder in den 3 der 4.
Ich bin da auch bei Markus, ich will vor allem bei Türkgücü nochmal einhaken. Also ich habe mir das Spiel am Freitag auch angeschaut bei der Viktoria und ich frage mich jetzt wirklich, kann man mit dieser Spielweise, sprich hinten Beton anrühren und vorne auf Sliskovic und Sararia hoffen, kann man mit so einer Spielweise aufsteigen?
Würde ich sagen, klares Ja. Also mit so einer Spielweise kannst du aufsteigen. Ich sage jetzt nicht, dass Türkgücü aufsteigt, aber wenn du hinten gut stehst und vorne 2 dermaßen gute und einen vielleicht im Moment den besten Spieler der Liga hast, dann kann das reichen in der dritten Liga.
Weil dann wäre es für mich eher Türkgücü, dass das die große Überraschung ist in der Hinrunde. Weil die vorher für mich ein unbeschriebenes Blatt waren und wir auch vor der Saison Sliskovic sehr zerrissen haben. Von Sararia wussten wir jetzt auch nicht, wie das wird. Berzel war für uns auch eher so ein durchschnittlicher Innenverteidiger. Vollert okay. Aber dass die dann jetzt doch so weit oben anklopfen bzw. ranschmecken, ist dann schon für mich die größere Überraschung.
Ja, aber du siehst, was einfach defensive Stabilität wert ist, wenn du das Gefühl hast als Mannschaft, da vorne kann immer einer was machen. Hat zum Beispiel Viktoria Köln gar nicht. Also wie die Tore kassieren, das ist dann das andere Extrem.
Aber das fand ich ganz gut analysiert von dir auch, Veggie, jetzt beim Spiel am Freitagabend war das, oder? Mhm. Ja. Mit Rudi Bommer. Es ist eigentlich genau die gleiche Situation bei Viktoria Köln wie in der letzten Saison, wo sie auch dann auf einmal zur Winterpause waren sie dann 16. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber also vom Verlauf her ist es schon ähnlich. Und wenn wir mal wirklich nach unten hin uns jetzt die Negativüberraschungen angucken, ich meine, wir haben über fast alle schon gesprochen, es sind eben die großen Clubs wie Duisburg, Magdeburg, Lautern, die unten drin stehen. In der letzten Saison zur Winterpause oder nach der Hinrunde, die 4 Mannschaften, die unten drin standen, die sind auch alle 4 abgestiegen. Chemnitz, Münster, Asbach und Jena.
Da war es aber mit Asbach und Jena, die hatten sich eigentlich da fast eh schon verabschiedet. Also ich glaube, dass das dieses Jahr nicht so unbedingt kommen wird.
Ja, aber
Ich glaube zum Beispiel, dass die Viktoria hochgefährdet ist, abzusteigen. Es erinnert mich spielerisch eigentlich auch nicht mehr so viel ans letzte Jahr. Das war zum Beispiel am Freitag, finde ich, kein guter Auftritt, muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Also man kann natürlich sagen, solange es 0-0 steht, ist das alles okay. Die machen unfassbare Abwehrfehler hinten, obwohl sie eigentlich zum Beispiel 2 Leute haben, die im Aufbauspiel gar nicht so schlecht sind. Dir fehlt die Selbstverständlichkeit eines Bunyaku vom letzten Jahr. Wunderlich war krank. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich mag ja Dortchef sehr, sehr gerne, aber ich glaube, ob man das so ein zweites Jahr als Club noch alles nochmal so durchsteht. Also ich würde sagen, Viktoria ist für mich stark gefährdet.
Ich glaube, der Vorteil von Viktoria ist, dass es genug andere Mannschaften gibt, die noch ein bisschen schlechter drauf sind.
Und Viktoria Köln hat das Fundament, dass sie schon eine sehr gute Spielanlage haben, dass sie schon guten Fußball haben, dass sie vorne schon eine Perspektive haben, wenn ich sehe, was sie einfach als Personal haben. Und wenn du den Freitagabend siehst, Veggi, natürlich einerseits kann man sagen, eklatante Abwehrfehler, die sind in Konter reingerannt und ziehen das taktische Foul nicht. Wir haben auf der anderen Seite Türkgücü gelobt, ne? Da muss man natürlich, das eine bedingt auch das andere. Viktoria hat sich eigentlich mit einer guten Spielanlage an Türkgücü, unglaublicher Defensivdisziplin, wie ich es auch selten in dieser Saison oder irgendwo gesehen habe, kaputt gebissen. Und dann rennst du in einen dämlichen Konter rein, wo du, wenn du ein taktisches Foul ziehst, passiert das nicht, das Tor.
Ja, aber das Tor darf ja niemals fallen. Also das ist ja nicht, genau, nur ein taktisches Foul. Da rennt einer alleine gegen vier Leute, ja, nach vorne, nennt es taktisches Foul, nennt es einfach zustellen. Das ist einfach nicht Drittliganiveau. Punkt aus.
Aber Deutschland hat so auch
in jedem Spiel einen.
Dortchef hat es doch gesagt, man muss in dieser Phase dann vielleicht jetzt auch mal eher ein bisschen rustikaler spielen. Nicht nur, weil man im Abstiegskampf ist, sondern weil wir jetzt auch eben in der Jahreszeit uns befinden, wo die Plätze schlecht sind und so. Da kannst du eben spielerisch nicht so viel lösen wie dann nachher im Mai oder im April. Und wenn sie sich darauf einlassen, finde ich, ist Viktoria durchaus noch in der Lage, sich da wieder entspannt zu befreien.
Natürlich sind sie dazu in der Lage. Aber das sind so, da guckst du auf die Tabelle, naja, wir haben ja noch 4 Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das, was ich über Mannheim seit Wochen sage, auch das so, wenn du nicht mal eine Serie startest oder stabil punktest, dann wirst du da unten nicht wegkommen. Und die jetzt auf den Abstiegsplätzen sind, die sind natürlich einfach jetzt sensibilisiert. Auch Haching zum Beispiel ist für mich auch ein ganz klarer Abstiegskandidat. Find die Mannschaft nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren, weiß auch nicht, kann mir jetzt auch keine letzte Meinung bilden, wie Van Lent da arbeitet, aber auch so Dinger wie letzte Woche 3-1 gegen Ferl, das noch zu verlieren, das hast du auch dick drin. Also es kann genauso gut sein, dass du nachher sagst, Mannheim, Haching und Lübeck steigen ab und es rutscht nur einer von oben rein.
Ja.
Weil du gerade gefragt hast, ob jetzt so die ganz großen Namen absteigen.
Ja, ich meine, so wahnsinnig viele verschiedene kommen eigentlich in der Verlosung jetzt nicht in Frage, oder? Also ich finde schon, dass Magdeburg, Duisburg und Lautern, wenn man jetzt die drei als die drei großen Clubs unten drin nimmt, ich glaube nicht, dass es alle drei schaffen werden. Ich glaube, dass mindestens eine Mannschaft von denen nachher unterm Strich steht. Ja, und es ist für alle drei
ist groß, ja,
eine Katastrophe.
Ich habe immer noch diesen frischen Eindruck vom MSV Duisburg in meiner Birne. Und ich habe auch viel Haching gesehen letztens und auch Viktoria. Und ich komme immer beim MSV Duisburg raus. Also körperlich machen die mir wirklich den allerschlechtesten Eindruck. Und deswegen ist der MSV Duisburg weiterhin auch für mich der abstiegsgefährdetste Verein Nummer 1. Auch Lautern, weißt du, die holen dann ihren Punkt, der dann vielleicht reicht. Aber bei Duisburg sehe ich echt, oh, das tut mir total leid, aber ich sehe es irgendwie nicht.
Ich glaube, dass dieses 1-0 gegen Meppen viel mehr gebracht hat, als du es gerade ausdrückst. So ein 1-0-Heimsieg, sich ins Ziel zittern, ich glaube, das bringt dir schon ganz schön viel.
Ich hoffe es auch. Ich bin heute Abend sehr gespannt. Vermey wird fehlen. Ich hoffe, dass Sinan Karweiner irgendwie mal wieder eine Chance bekommt, aber ansonsten, ja, wir werden sehen. Ich täusche mich ja häufiger, wie wir am Beispiel Sané gesehen haben.
Genau, dann jetzt vielleicht noch für die, die uns dann erst am Donnerstag hören, stark wie Duisburg mit dem 2-1 gestern gegen Magdeburg, da sich unten rausgekämpft hat. Also das muss man schon wirklich sagen.
Der Doppelpack von Karweiner.
Ich sehe den nicht mehr so gefährdet wie Magdeburg und Lautern. Also das ist schon echt gut, dass sie die Tiere geholt haben. machen wir einen Strich drunter. Und kommen, wenn ihr nichts mehr habt, zum großen Audiobeweis-Kultquiz. Ich höre keine Einwände. Dann nochmal kurz die Spielregeln. Wir suchen heute einen Verein aus der dritten Liga, logischerweise. Und das Ganze funktioniert im Wer-bin-ich-Modus. Ich gebe Hinweise auf diesen gesuchten Verein. Und wer dann glaubt zu wissen, um welchen Verein es sich handelt, ruft bitte rein und dann die Lösung. Man darf nur einmal lösen. Ist es falsch, dürfen die anderen weiterraten. Der aktuelle Zwischenstand wird präsentiert von Veggie.
Ich dachte, jetzt kommt's. Haben wir einen Sponsor endlich. Geil.
Markus Höhner 5. Yannick Barkic 4. Thomas Wagner 4.
Also, da ist es genauso eng wie in der Drittligatabelle.
Ich glaube, das mache ich mir als Klingelton. weil ich weiß, es wird nicht lange so bleiben und es ist wie Musik in meinen Ohren.
Du führst von seit Beginn der Saison. Ich weiß nicht, warum du dich immer so dein Licht so unter den Scheffel stellst.
Ja, nee, das von dir gesprochen, das hänge ich noch dran an den Klingelton. Du führst seit Beginn der Saison.
Markus Hoeneß, der MSV Duisburg der letzten Saison. Lange Zeit Tabellenführer und was passiert dann?
Genau. Hoffentlich ohne
Corona-Pause. Konditionell abgeschifft, wie wir von dir gehört haben.
Also, welcher Verein ist gesucht? Wer bin ich? Mein Rekordspieler, also der für mich am häufigsten aufgelaufen ist, ist auch aktuell in meinem Kader. Mein Rekordtrainer war von 1991 bis 1996 im Amt. Bei Instagram habe ich einen blauen Haken. Ich habe schon mal in der zweiten Liga gespielt. Im Kader damals unter anderem ein aktueller Trainer in der dritten Liga. Mein aktueller Trainer ist 49 Jahre alt. Ich habe in den letzten 5 Jahren 3-mal das Finale im Landespokal verloren. Die TuS Koblenz hat in meinem Stadion mal ein DFB-Pokalspiel ausgetragen.
Stopp.
Ja?
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, fuck. Ich sage FSV Zwickau.
Korrekt.
Yes!
Boah, FSV Zwickau ist die richtige Lösung, ja. Da, ganz verrückte Geschichte. Es gab offenbar damals keinen anderen Ausweichort. 2017 war das, noch gar nicht so lange her, gegen den HSV. Deswegen, hast du es vielleicht auch gewusst, Veggie? Weil es gegen den HSV war? Nee.
Ach du meine aber, Scheiße, krass.
Nee, aber ich wusste, wegen 3-mal Landespokalfinale verloren. Das war für mich so ein bisschen der Auslöser.
Du warst damals mit einer Zwickauerin zusammen und hast mit der über den DFB-Pokal gesprochen.
Nee, über die Drittligatabelle, genau. So, präsentiert wird der Zwischenstand im Quiz. Markus Hoeneß 5, Thomas Wagner 5, Yannick Barkic 4.
Ich möchte kurz noch eine Anmerkung machen zu den Daten Rekordspieler und Rekordtrainer. Gezählt werden dann nur die Spiele, seitdem der Club vom BSG Sachsenring ausgegliedert wurde und zum FSV Zwickau wurde. Das war 1990, glaube ich. Wenn man die ganze Clubgeschichte nimmt, sind es nicht Davy Frick in diesem Falle der Rekordspieler und Gerd Schädlich ist der Rekordtrainer. Aber ich habe es jetzt mal nur auf den FSV Zwickau bezogen.
Die Schwäne.
Ich hoffe, es hat euch Gerd jetzt nicht Schädlich, auf eine falsche Legende. Fährte geführt.
Die Schwäne.
Wisst ihr denn, weil ich gesagt habe, im Kader damals in der zweiten Liga ein aktueller Drittligatrainer, wer das war?
Ja, Jens Hertel kann das, ne?
Doch, ja.
Doch?
Der genau. War auch schon überall, ne?
Ja, wunderbar.
Markus, es fühlt sich gut an mit dir auf dem Plateau, muss ich sagen.
Ja, aber nur für dich.
Ich mach's wie die guten Sprinter bei der Tour de France. Ich bleib so lange im Windschatten und zieh dann auf den letzten 200 Metern vorbei.
Boah, ist das spannend. Wahnsinn.
Dann werden wir uns jetzt so langsam verabschieden. Die versprochene Tipprunde gibt's bei Instagram. Das machen wir dann hinter den Kulissen.
Ah, jetzt ist wieder zu spät, das mit dem Sechsfachen zu klären, ne?
Das könnten wir mal auf unserem OnlyFans-Account machen.
Du meinst im Clubhouse?
Oder nächstes Mal.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis wert. Wir sind möglicherweise hin und wieder jetzt auch mal im Clubhouse, in diesem mega neuen Social-Media-Hype unterwegs. Das hat heute bei einem Prototyp ganz gut funktioniert. Mal schauen. Müsst ihr euch halt alle ein iPhone kaufen, ne?
Ja, stimmt.
Das, was noch fehlt, ist der schnelle Ausblick, wer denn wo ist am Wochenende.
Ich hab frei.
Ich bin am Samstag in Duisburg. Sehr reizvoll. Und dann, wie gesagt, Sonntag im Doppelpass.
Das heißt, du sprichst im Doppelpass über den MSV Duisburg?
Nee, ich glaube, das dann doch eher nicht.
Ich bin am Sonntag bei Uerdingen gegen Ingolstadt.
Mit wem? Besondere Kombination? Du und?
Weiß ich jetzt gar nicht, wer kommentiert. Ich weiß nur, dass der Kollege Daniel Meadows im Ü-Wagen ist und wir die ganze Zeit überlegen, wen wir dazu einladen können als Provunden Kenner auch der Krefelder Szene. Gar nicht so einfach.
Friedhelm Funkel.
Ja, aber die Frage ist, die müssen ja auch wirklich alle drin sein in dem Thema jetzt, ne? Also ja. Abgefeiert haben wir die Historie oft genug. Jetzt muss da jemand hin, der sich auch so ein bisschen mit den Hintergründen herkennt. Da weiß ich nicht, wie weit Friedhelm da drin ist.
Dürft ihr denn in Corona-Zeiten überhaupt einen dritten Gast dazu nehmen? Also einen nicht zu dem Verein gehörenden?
Das dürfen wir mittlerweile, ja. Der muss in Zone 2 stehen und genau, sofern er nicht in einer Testung ist, mit Maske dann.
Michael Demgen ist oft bei den Spielen gewesen. Einer, der beim Wunder von der Grotenburg mit dabei war.
Und zur Not nimmst du einfach den Grotifanten.
Genau.
eine Sache habe ich noch an alle, die ein bisschen Zeit haben, Fernsehen zu gucken. Es gibt eine wunderschöne ARD-Doku. Nie mehr erste Liga Traditionsvereine nach dem Absturz, Teil 2. Das ganze Ding gab es schon mal vor 2-3 Jahren mit dem FC Magdeburg. Und jetzt sind die Vereine Duisburg, Lautern und Jena drin. Sehr, sehr amüsant, sehr, sehr witzig. Vor allem kommt auch unserer ehemaliger oder auch aktueller Freund Andreas Trautmann, der Pressesprecher vom FC Karlsruhe Jena, drin vor. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Schaut euch das an. Viel Spaß damit.
Und ich muss mir endlich mal die Zeit nehmen. Es gibt eine Doku, da habe ich nur Ausschnitte von gesehen. Habe gesehen, dass Gianluca Korte, der da noch bei Waldhof spielte, und ich glaube, das ist geil, was ich an Ausschnitten gesehen habe, in allen 6 Playoff-Spielen dabei war, die sie verloren haben. Also eine über Jahre verfolgte Berichterstattung, 50 Minuten, der Waldhof-Wahnsinn, der im Dezember 2019 rausgekommen ist. Yannick nickt, du hast auch den Trailer irgendwo gesehen, aber ich möchte es gerne mal irgendwo komplett sehen.
Da könnte uns eigentlich mal unser Freund Domenico Marinese, der ehemalige Pressesprecher von Mannheim, eine DVD zuschicken, der hat doch sicher noch was. Dann machen wir mal einen kleinen Videoabend.
Total, der übrigens ein mega netter ist.
Da kann deine Frau kann gerne mitgucken. So.
Also dann wünschen wir eine schöne Restwoche, bleibt gesund natürlich, oder wie Veggi sagen würde?
Bleibt negativ.
Dankeschön.
Danke.
Schöne Wiederhören.
Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.